Direkt zu Anfang eine Klarstellung. Ja, ich habe eine neue Brille. Seht ihr es? Und ja, ich weiß, ich sehe gut aus. Aber noch schöner ist, dass ich sehe, wie schön ihr jetzt wieder ausseht. Es ist schön, dass wir auf unser Äußeres Wert legen und dass uns das wichtig ist. Wir geben viel Geld, viel Zeit aus, um uns herzurichten. Ich habe heute Morgen auch vorm Kleiderschrank gestanden und habe überlegt, was ziehe ich für ein Hemd an, welchen Pullover. Der Stoffwechsel der Frauen ist ja noch teurer als der der Männer. Aber das alles vergeht. Wenn ihr schaut, dieses Jahr habe ich mir eine neue Brille zugelegt und habe so ein Modell gewählt. Vor 10 Jahren noch sahen meine Traumbrillen so aus. Ganz anders. Alles wechselt, alles vergeht. Was bleibt? Wir möchten heute Morgen über das nachdenken, was auf uns zukommt, was Bestand hat und wie wir unser Leben danach einrichten wollen und sollen. Was hat Bestand auf dieser Erde? Nichts. Naja, so ein bisschen ja doch, oder? Wir mühen uns doch ab für bleibende Werte. Wie ist es mit der Liebe? Hat die Liebe Bestand? So, die Landwirte, zu denen ich gehe und die für ihre Söhne Töchter suchen, die sagen immer, Liebe vergeht, Hektar besteht. Aber ist es so? Ja, vieles, was wir heute auf dieser Welt Liebe nennen, vergeht sehr schnell, hat ein sehr schnelles Verfallsdatum. Gottes Wort sagt, dass seine Liebe bleibt. Was hat noch Bestand auf dieser Erde? Wenn man einen Finanzmakler fragt, der wird sagen, naja, Gold hat Bestand, ne? Gold bleibt. Gold ist was Krisensicheres, was Festes. Wo sind denn die Goldschätze der Inkas und Azteken, für die sie so berühmt waren? Was bleibt? Naja, die Erde, das ist doch eine große Größe, die Bestand hat, oder? Gottes Wort sagt, die Erde vergeht. Die Erde wird vergehen. Und ich glaube, es gibt keinen, der das nicht glaubt. Schau dich unter deinen Nachbarn um und frag sie mal, ob sie Angst haben vor atomarem Supergau oder vielleicht vor Asteroiden, die die Erde treffen könnten. Himmelskörper, die irgendwann mit der Erde kollidieren könnten und alles fliegt daher. Ja, diese Angst beschäftigt die Menschen und die NASA gibt seit einigen Jahren Milliarden aus, um alle Himmelskörper, die umher irren, natürlicher oder unnatürlicher Art, Satelliten oder auch Gesteinsbrocken, zu katalogisieren und Notfallpläne zu entwickeln, damit dieses Ereignis, wann die Erde aufhört, nicht unverhofft eintreten kann und dass man vielleicht noch was retten kann. In den letzten Wochen war bei uns daheim alles so vom nächtlichen Sternenhimmel bestimmt. Lag wahrscheinlich auch an der Winterfreizeit, die ja über Sternen und Astronomie ging. Und wir haben den Himmel beobachtet und ein Arbeitskollege von mir, der macht das sehr intensiv, der hat angerufen oder hat eine Mail geschickt und hat gesagt, schaut mal an den Himmel, im großen Wagen, gehört zu dem großen Bären, da gibt's eine Supernova. Tom, hättest du das Bild davon? Und zwar gibt's dort eine Galaxie, das ist sowas wie unser ganzes Milchstraßensystem, so einen riesigen Nebel, den kann man sehen mit einem Teleskop. Und in diesem Nebel ist jedes Nebelpünktchen sowas wie unsere Sonne. Das ist also unvorstellbar groß. Und am 28. Dezember ist dieser helle Fleck im oberen Drittel aufgeleuchtet. Man kann diesen Punkt wirklich beobachten. Der Tom war dann auch bei uns und wir haben durch ein Teleskop geschaut und haben genau diesen Punkt sehen können, diesen hellen Flecken da oben in diesem roten Bereich. Dort fliegt eine Sonne auseinander. Das ist eine Supernova. Eine Sonne hört auf zu existieren. Dabei bläht sie sich auf, riesig groß. Sie nimmt fast so eine ganze Milchstraße ein. Das sind Dimensionen, die können wir uns nicht vorstellen. Wie gesagt, unsere Sonne wäre nur ein Staubkorn in diesem Nebel. Und dann fällt sie zusammen und wird zu einem Neutronenstern. Und man wird sie nicht mehr so sehen können. Jetzt kann man sie schon nicht mehr sehen. Sie ist schon zusammengefallen. Die Astronomen sagen, dass das 11 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Damit ihr euch nur mal vorstellen könnt, wie diese Dimensionen sind. Gut, danke schön. Von einem ähnlichen Ereignis handelt unser heutiger Text. Wir kommen zum Abschluss des 2. Petrusbriefes und da lesen wir einige Verse aus 2. Petrus 3 ab Vers 11 bis Vers 18. In meiner Bibel ist es Seite 1292. Ich glaube, eure Zählweise ist ein oder zwei Seiten weiter vorne oder hinten. Seite 1192. Da heißt es, da nun dies alles aufgelöst wird, und da redet Petrus von der ganzen Welt, nicht nur von unserer Erde, sondern auch von dem Himmel und allem, was dazugehört. Wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegengeht, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir aber nach seiner Verheißung erwarten neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, sowie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Soweit Gottes Wort. Bereits in dem Vers 10, der unserem Text vorangeht und den der Schorsch letzte Woche mit euch betrachtet hat, beschreibt Petrus das Ende der Welt. Unverhofft, sagt er, wie ein Dieb in der Nacht wird dieses Ereignis über die Welt hereinbrechen. Und mit großem Lärm und Feuer werden die Elemente, alles was wir sehen und die Werke, die auf dieser Erde zu finden sind, vergehen. In unserem heutigen Text greift er noch einmal diese Geschehnisse auf und zieht daraus Konsequenzen für das Leben der Gläubigen, für dein und mein Leben. Zunächst teilt er uns einige Einzelheiten mit, die mit diesen Ereignissen zu tun haben, und dann nennt er die Konsequenzen. Das Erste, was er mitteilt und was, denke ich, auch ganz interessant ist für uns, ist, Das Ganze geschieht mit furchtbar viel Lärm. Mit Hitze und Feuerglut wird alles aufgelöst. Die Elemente wie Luft, Wasser, Erde, alles zerschmilzt. Es ist so eine gewaltige Energieentladung, wie wir uns sie nicht vorstellen können. Das, was wir dort im Weltall beobachten konnten, wird nur ein kleiner Klick dazu sein. Ein Ereignis, was wir uns überhaupt nicht erdenken können. Nichts wird Bestand haben. Selbst das, was unsere Erde ausmacht, die Atome, die Elemente, werden verschmolzen sein. Das heißt, die Ordnung in unserem gesamten Weltsystem wird aufgelöst. Nicht mehr Elektronen, die um die Kerne kreisen. Nein, es wird nur noch etwas sein, was sich von dem unterscheidet. In der Astronomie kennt man das. Wenn so ein riesen aufgeblähter Stern zusammenfällt, dann schlagen diese Materialien und Elemente so stark aufeinander, dass die Atome in sich zusammenfallen und es entsteht ein sogenannter Neutronenbrei. Ein Neutronenstern, ein ganz kleiner weißer Zwerg ist da. Dort kann man nicht mehr feststellen, ist hier Eisen oder Kupfer oder Kohlenstoff oder Helium. Nein, Atome, Elemente, alles hört auf. Gibt es da einen drin? Was will uns Petrus damit sagen? Dieser Tag wird so existenziell sein, so allumfassend, da gibt es kein Entrinnen. Selbst Atome, Ordnungen, das, worauf wir uns stützen, worauf unser Leben basiert, nichts hat Bestand. Das Zweite, was Petrus über diesen Tag sagt, ist, das ist der Tag Gottes. Das ist etwas, was mir viel mehr zu sagen hatte. Nicht lange angekündigte Katastrophen, nicht die Willkür eines Menschen an irgendeinem roten Knopf, nicht ein Asteroid, der auf die Erde schlägt, sondern das Handeln Gottes wird diesen Tag bestimmen. Am Drücker dieses Tages sitzt mein und dein Gott. Dieser Tag gehört ihm. Er bestimmt ihn. Wenn für uns alles so aussieht, als wäre Chaos, als würde alles zusammenbrechen, dieser Tag ist der Tag, den er gemacht hat, den er geplant hat, den er wollte und an dem nichts geschieht, was er nicht vorhergesehen hat. Es ist sein Tag, es ist der Tag des Auflösens, des Richtens, aber auch der Tag, an dem diese neue Erde und die neuen Himmel sichtbar werden, da sein werden. Es ist sogar ein Tag der Belohnung. Das Dritte, was diesen Tag auszeichnet, ist nicht nur, dass etwas vergeht, dass Gott diesen Tag beherrscht, sondern wie ich schon gesagt habe, dass es der Tag ist, an dem die neue Himmel und die neue Erde eingerichtet werden oder eingeweiht werden oder für uns sichtbar werden. Ich fahre ja viel durch Werkstätten und dann werden Autos hochgehoben und da gibt es oft Autos, die sind nicht gut beieinander. Solche Autos fahrt ihr ja nicht, aber manchmal gibt es sowas, dass Autos mal einen Auspuff kaputt hat oder was weiß ich, irgendwas ist nicht mehr so ganz in Ordnung. Und dann kommen die Meister und müssen begutachten, Neuteil oder reparieren. Und dann gibt es einen Spruch in den Werkstätten, der heißt, nur Neuteile machen Kunden glücklich. Neuteile machen glücklich. Gott denkt genauso. Er hat sich diese Erde angeschaut und hat nicht gesagt, wir reparieren nochmal, wir polieren nochmal auf. Ja, das wird er vielleicht auch machen, wenn wir ans tausendjährige Reich denken. Aber wenn er diese Erde an ihr Ende kommt, dann geht Gott nicht her und repariert, sondern er schafft eine neue Erde und neue Himmel, Himmel in der Mehrzahl. Wunderbar. Eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt, sagt Petrus. Und damit eine Welt, die völlig dem Wesen Gottes entspricht, in Reinheit, Heiligkeit, Licht und Schönheit. Diese neue Welt ist nicht nur eine billige Hoffnung unterdrückter Christen oder der Wunschtraum von Gläubigen, die schon alles haben und nicht mehr wissen, was sie sich wünschen könnten. Nein, es ist eine Verheißung, auf die man bauen kann. Und Petrus sagt, das soll dein und mein Leben bestimmen. Petrus ermahnt seine Zuhörer oder seine Leser geradezu und sagt, wer solltet ihr dann sein? Er redet von, bemüht euch, streckt euch danach aus, euer Leben entsprechend einzurichten. Und damit komme ich schon zum zweiten großen Abschnitt in der Predigt. Die Bewohner, die diese neue Welt bewohnen werden, und ihr Lebenswandel. Obwohl diese Welt, wie wir sie kennen, aufgelöst wird, im Feuer verbrennen wird, die Atome alles keinen Bestand mehr haben wird, gibt es etwas, was Gott von dieser alten Welt in seine neue Welt mitnehmen möchte. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott, der alles neu macht, der sagt Schluss, das Alte kommt weg, es wird nicht mehr renoviert, nicht mehr repariert, nicht mehr aufpoliert, sagt, eine Sache möchte ich in meiner neuen Welt haben, aus der alten Welt. Was muss das sein? Nimmt er den Chiemgau mit, die Perle der Welt? Nimmt er das Münster mit von Ulm, diese tolle Kirche, die mich immer fasziniert, wenn ich sie sehen darf? Was nimmt er mit? Was ist so schön, dass er sagt, die ganze Welt, die reparieren wir nicht, die polieren wir auch nicht auf, aber das will ich in der neuen Welt haben. Es ist unglaublich, er will dich und mich, seine Kinder, in der neuen Welt haben. Alles hört auf. Das Gold, die Schätze, die Edelsteine, die Juwelen, alles geht. Aber dich und mich möchte er auf seiner neuen Welt haben. Dich und mich möchte er auf seiner neuen Erde begrüßen. Gewaltig, oder? Mich hat das fasziniert. Und Gott möchte wirklich schöne Sachen auf seiner neuen Welt haben. Er möchte dort Sachen haben, die zu ihm passen, zu dieser neuen Welt. Und er sagt, in dieser neuen Welt wird Gerechtigkeit wohnen. Und dich will ich dort haben. Und Petrus folgert messerscharf und sagt, dann musst du und ich dorthin passen. Dann musst du und ich passend sein für diese Welt. Und er sagt, welche solltet ihr dann sein? Und er nennt zwei Dinge, die dich und mich kennzeichnen sollen, damit wir in diese neue Welt passen. Zwei Dinge, einmal heiliger Wandel und Gottesfurcht. Mir gefällt die Übersetzung der Elberfelder Bibel hier besonders gut, die übersetzt Gottesfurcht mit Gottseligkeit. Wir werden gleich darüber nachdenken. Gott will Menschen auf seiner neuen Erde. Und diese Menschen sollen sich nach unserer Übersetzung auszeichnen durch heiligen Wandel. Was ist heiliger Wandel? Lass uns ein klein bisschen darüber nachdenken, was die Bibel damit meint. Heiliger Wandel bezeichnet die Summe unserer Taten, wenn sie Gottes Willen und seinem Wesen entspricht. Die Bibel ist voll von Hinweisen, wie heiliger Wandel aussehen soll. Hier einige Beispiele. Die Bibel sagt zum Beispiel, unser Wandel soll ohne Geldliebe sein. Im Hebräerbrief, Kapitel 13, findet man das. Unser Wandel soll rein sein. Unser Wandel soll sanftmütig sein, schreibt Jakobus. Salomo in den Sprüchen schreibt, unser Wandel soll untadelig sein. Paulus schreibt im Korintherbrief, dass unser Wandel voller Liebe sein soll. Unser Wandel soll weise sein gegenüber den Menschen, die draußen sind. Ihr selber könnt diese Liste fortsetzen und ich glaube, es ist keiner hier, der nicht weiß, was heiliger Wandel ist. Deshalb will ich gar nicht diese einzelnen Punkte ausmalen, sondern möchte eigentlich mich anschließen dem, was Petrus sagt und sagt, welche solltet ihr sein oder wodurch müsstet ihr euch eigentlich auszeichnen? Ich möchte heute Morgen nicht den Zeigefinger heben und sagen, bemühe dich, heiliger zu sein. Das steht mir gar nicht zu. Sondern ich möchte sagen, werd dir bewusst, was auf die Erde zukommt und richte dein Leben entsprechend ein. Für Petrus war klar, das kann nur heiligen Wandel nach sich ziehen. Nun magst du sagen, mein Leben ist so unheilig. Ich bin überhaupt nicht heilig. Wie kann ich heilig wandeln? Gottes Wort sagt uns, jawohl, du bist heilig. Er hat dich heilig gemacht. Er hat dich in die Stellung von Heiligen gesetzt. Wenn er dich sieht, sieht er den Herrn Jesus. Du bist sein. Und deshalb sieht er in dir einen Heiligen. Jetzt sagt Petrus, es wäre schön, wenn das, was in deinem Personalausweis steht, auch deinem Wesen entspricht. Heilig zu sein, heilig zu leben. Ein kleines Beispiel, um das vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen. Wer von euch kann Auto fahren? Bitte mal melden. Wer kann Auto fahren? Mehr nicht? Wer kann Auto fahren? Alle richtig hochheben. So, prima. Woher wisst ihr, dass ihr Auto fahren könnt? Woher wisst ihr das? Wie bitte? Weil ihr es tut. Ihr habt einen Führerschein. Was steht im Führerschein? Gunnar Hilverkus darf ein Auto fahren. Das hat er bewiesen in der Prüfung. Er kann es. Gunnar Hilverkus darf einen Lastwagen fahren. Er hat es bewiesen, er kann es. Gunnar Hilverkus darf ein Motorrad fahren. Er hat es bewiesen, er kann es. Dort steht, du und ich, wenn wir so einen Führerschein haben, wir sind Autofahrer. Nochmal Handzeichen. Wer hat noch nie einen Unfall gemacht? Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, dass es so bleibt. Die anderen, wer hat schon mal einen Unfall gemacht? Könnt ihr nicht Auto fahren? Wie ist das? Warum habt ihr Unfälle gemacht? Das ist genauso natürlich, wie es natürlich ist, dass der einen Führerschein hat, Auto fahren kann. Genauso selbstverständlich. Und als man euch den Führerschein gegeben hat, hat man nicht gesagt, ihr haltet nur so lange den Führerschein, wie ihr keinen Unfall macht. Unfälle passieren. Und die Kunst besteht darin, es nicht zur Gewohnheit werden zu lassen. Wenn Gott sagt, du bist heilig, dann stimmt das genauso, wie in deinem Führerschein steht, dass du Auto fahren kannst. Das zweifelst du doch auch nicht jeden Morgen an, oder? Du kannst Auto fahren, du darfst Auto fahren. Und wenn er, der gesagt hat, du bist heilig, von dir verlangt, auch heilig zu leben, dann ist das genauso, wie wenn die Straßenverkehrsordnung von dir ein tadelloses Fahrverhalten wünscht und fordert. Und doch passieren Unfälle. Und keiner würde sagen, die Forderungen von der Straßenverkehrsordnung sind viel zu streng. Sie üben Druck aus, sie engen ein und sind sowieso nicht zu halten. Keiner von uns würde das sagen. Warum verhalten wir uns oft in Bezug auf Gottes Gedanken so naiv und sagen, heilig leben kann ich doch nicht. Doch, Gott hat gesagt, du bist heilig und deshalb kannst du heilig leben. Nun magst du vielleicht sagen, na, Heilige, das ist mir zu krass. Christen, das hört sich schon besser an, aber Heilige, das sind so Weltfremde. Die sind Unsympathen, die versuchen alles richtig zu machen. Menschen mit heiligem Wandel sind keine Unsympathen. Menschen mit heiligem Wandel sind Menschen, die ordentlich leben, die einen angenehmen Lebensstil führen, die in ihre Umgebung passen und die in eine Umgebung passen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Aber du hast schon recht, so ganz warm wird man mit Heiligen nicht. Deshalb hat Gott gesagt, ich wünsche mir noch eine Eigenschaft von den Menschen, die auf meine neue Erde wohnen sollen, zu dieser Heiligkeit dazu. Und er sagt, er wünscht sich Menschen, die sich durch Gottesfurcht oder Gottseligkeit, wie die Elberfelder es schreibt, auszeichnen. Wen lädst du zu dir nach Hause ein? Vielleicht war ich noch nie bei dir eingeladen und es hat auch einen guten Grund. Aber wen laden wir normalerweise zu unseren Festen ein? Genau dasselbe, wie Gott auf seiner neuen Erde macht. Wir suchen uns Menschen aus, die ordentlich sind. Wer von euch hat schon mal eine tolle Feier für Punker ausgegeben? Keiner. Warum nicht? Wir nehmen Leute in unser Haus auf, die dorthin passen. Du und ich sind ordentliche Menschen, wir haben es gerne ordentlich. Ich will damit nicht die andere Lebensweise verurteilen. Aber wir suchen Menschen, die das akzeptieren, die ordentlich leben. Nun mag es sein, dass du einen ganz tollen Nachbar hast, der ist super ordentlich. Der schneidet mit der Schneiderschere die Ränder vom Rasen noch genau nach. Der schneidet die Hecke mit der Wasserwaage. Da ist alles wie geleckt. Der parkt das Auto rückwärts in die Garage, kommt ein Staubtuch drüber. Der putzt sich die Hände ab, wenn er eine Türklinke angefasst hat. Ein super ordentlicher Mensch. Fast heilig. Und trotzdem lädst du ihn nicht ein, weil er läuft mit so einem griesgrämigen Gesicht rum und er weiß alles besser und er sieht sofort deine Fehler. Du lädst auf deine Feste Leute ein mit einem frohen, offenen Blick. Fröhliche Leute, mit denen du Freude haben kannst. Genauso ist es bei Gott. Er sagt, ich möchte ordentliche, heilige auf meiner neuen Erde haben und Gottselige. Ich finde das toll. Gott handelt da genauso, wie du und ich handeln würden. Was ist jetzt Gottseligkeit? Man kann nachsuchen, was das ist und sich überlegen, was könnte das sein. Ich habe mal so aufgeschrieben, es ist die Eigenschaft, die unser Denken und unseren Charakter auszeichnen soll. Sie soll von Gottes Wesen bestimmt sein. Ehrfurcht vor Gott und Seligkeit in Gott sollen unser Denken bestimmen. Mir gefällt dieser Begriff Gottseligkeit sehr, sehr gut. Die Bibel sagt auch einiges über Gottseligkeit. Im Timotheusbrief kommt dieser Begriff öfter vor und da heißt es, das Geheimnis der Gottseligkeit ist der Herr Jesus selbst. Er ist deine und meine Gottseligkeit, deine und meine Freude. Das Wörterbuch, habe ich gelesen, sagt, Gottseligkeit heißt, selig, zufrieden und geborgen zu sein in Gott. In allen Lagen auf Gott vertrauen, wohlgefällig vor ihm zu leben. Es ist einfach eine Herzenshaltung. Was mir noch aufgefallen ist, in dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 7 heißt es, man kann sich sogar in Gottseligkeit üben. Das Beste kann man wieder diese Sachen erklären, wenn man ein Beispiel gebraucht. Kennt ihr selige Menschen? Ich kenne welche. Zwei Stück. Aaron Schieker und Caroline Paul sind selige Menschen. Ja, Aaron Schieker, der kleine Sohn von Philipp und der Nadine und die Tochter von Norbert und Natalie sind selig. Wisst ihr was? Die sind papaselig. Fragt die beiden mal, wer ist der Größte? Papa. Wer kann alles? Papa. Wenn du Angst hast, wo gehst du hin? Nach Papa. Was machst du, wenn Papa nach Hause kommt? Freue ich mich und laufe ihm entgegen. Was machst du, wenn du Hilfe brauchst? Gehe ich zu Papa. Hast du nie Angst, dass mal nicht genug zu essen da ist? Nee, Papa sorgt dafür. Und wer sorgt fürs Anzuziehen? Mama. Merkt ihr? Papa selig, Mama selig. Das leben uns unsere kleinen Kinder vor. Bist du gottselig? Zeichnet sich dein Denken über Gott durch ähnliche Dinge aus, wie Aarons und Carolins Denken über ihren Papa? Ehrfurcht, Respekt, Freude, Geborgenheit, Sicherheit. All das macht für unsere kleinen Papaseligkeit aus. Bist du gottselig? Übe dich darin, frage dich doch mal selbst, welche Gefühle lösen Gedanken an Gott in mir aus? Freuen sie dich? Machen sie dich glücklich? Dann bist du gottselig. Oder ängstigen sie dich? Dann könnte es daran liegen, dass deine Seligkeit noch woanders liegt. Vielleicht bei Dingen, die Gott gar nicht haben möchte. Bist du gottselig? Übe dich darin. Wenn es an dir und mir läge, diese Eigenschaften zu realisieren, die Gott auf seiner neuen Erde haben möchte, dann kann ich euch eins versprechen. Ich würde dort auch nicht wohnen. Meine Gottseligkeit, mein heiliger Wandel reichen nicht aus. Petrus weiß das und Gott weiß das auch. Und deshalb sagt er nicht, du musst gottselig sein. Du musst dich anstrengen, damit du heilig bist, sondern er sagt das an zwei Stellen, du sollst dich bemühen. In Vers 14 heißt es, darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, seid eifrig darum bemüht, dass ihr unbefleckt und tadellos vor, oder die Elberfelder sagt, von ihm erfunden werdet in Frieden. Gott plant hier eine Arbeitsteilung ein. Er sagt, deine Aufgabe ist bemühen. Und welche Aufgabe ist seine? Ich finde das toll. Hier steht erfunden werden. Was wird erfunden? Dinge, die es nicht gibt, die müssen erfunden werden. Und wer ist hier Erfinder? Gott. Gib Gott mit deinem Leben einen Anlass, dich als tadellos zu erfinden. Das gibt Frieden, sagt Petrus. Wie soll das eifrige Bemühen um Gottseligkeit und heiligem Wandel aussehen? Vers 12 sagt, indem ihr diesen Tag Gottes erwartet. Petrus hat eine ganz einfache Lektion für dich und mich. Er sagt, denk an den großen Tag Gottes, erwarte ihn, lebe vom Ziel her und dein Leben wird heiligen Wandel und Gottseligkeit sichtbar machen. Ich möchte den Rest unseres Abschnittes kurz zusammenfassen. Damit das Ziel erreicht wird, gibt Petrus zum Schluss noch einmal ein paar Warnungen mit auf den Weg. Er sagt, es gibt Menschen, die diese Wahrheit, dass dieser letzte große Tag kommt, verdrehen und verfälschen. Lass dich von denen nicht umwerfen. Behalte deinen festen Standpunkt. Diese Welt vergeht. Gottes neue Welt kommt. Schaue auf ihn, wachse in der Kenntnis deines Herrn und Retters, Jesus Christus. Ihn erkennen geschieht durch Leben mit ihm, durch heiligen Wandel. Lesen im Wort Gottes, Gemeinschaft pflegen, im Gebet. Darum schließt Petrus diesen wunderbaren Brief mit dem Lobpreis Gottes. Er sagt, ihm, dem, der dich als heilig und tadellos erfindet, ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Petrus hat im letzten Abschnitt seines Briefes noch einmal eindrücklich aufgezeigt, warum und wie wir unserem Leben Bedeutung für die Ewigkeit geben sollen. Er sagt zum Ersten, nur die Zukunft hat Bedeutung, nicht die Gegenwart, nicht die Vergangenheit. Der Tag, an dem Gottes neue Welt kommt. Er sagt zweitens, das Hier und Jetzt wird aufgelöst und es wird nicht die geringste Bedeutung haben. Deshalb lebe nicht für das Hier und Jetzt. Und er sagt drittens, die Folge daraus kann nur für dich und mich sein, sich um heiligen Wandel und Gottseligkeit zu bemühen. Er möge uns dabei helfen. Amen.